Übertragung so in Ordnung? Danke. Für heute Abend ist die Überschrift zu unserem Thema ein erschütterndes Wort Jesu. Nämlich Johannes 13, Vers 21. Als Jesus dies gesagt hatte, ward er im Geiste erschüttert. Das ist die schwerste Art von Erschütterung, die es gibt. Im Geiste erschüttert. Unser Thema, Heiliger Geist. Im Geiste erschüttert. Wir wissen schon, in welchem Zusammenhang. Und heute Abend steht der Grund der Erschütterung vor uns im gleichen 13. Kapitel des Johannes. Vers 18 und so weiter. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Aber von dem, was er vorher gesprochen hat, aber auf dass die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich aufgehoben. Wir wissen, wer gemeint ist zu diesem Wort Jesu an dieser Stelle. Ich rede nicht von euch allen. In Bezug auf das, was jetzt kommt, was er dann weiter sagt. Wenn er aber sagt, ich weiß, welche ich auserwählt habe, hat er den Judas auch auserwählt? Wir schlagen auf, das ist in Lukas 6, wenn ich nicht irre. Lukas 6, jawohl, von Vers 12 an lesen wir Lukas 6. Und es geschah in selbigen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht, also die ganze Nacht, im Gebet, da auf einem Berg, zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu, und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Also wie viel hat er auserwählt? Offenbar, da waren sehr viele, Juden, die haben sich auch schon ihm angeschlossen, Jünger, sehr viele. Und von diesen vielen wählt er jetzt am Morgen 12 aus. Ich darf so sagen, als Frucht seines Gebetes während einer ganzen Nacht wusste er nun vom Vater belehrt, welche er nun zu seinen 12 Jüngern herbeirufen soll. Die er auch 12, die er auch Apostel nannte. Und jetzt werden sie mit Namen genannt. Der erste der 12 ist immer Petrus. Und der 12. der 12, der letzte von den 12, ist immer, wenn die 12 aufgezählt werden, Judas Ischariot. Immer. Aber jetzt für uns ist die Frage beantwortet, war auch Judas auserwählt worden? Ja. Auch als Frucht des Gebetes einer ganzen Nacht. Ja. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Gibt es ein Wort irgendwo, das sagt, dass die Auswahl und Berufung Gottes für ihn auf alle Fälle unbereubar sein. Ich darf gleich vorausplaudern und sagen, oder steht irgendwo geschrieben, Letzte werden Erste sein. Ja, liebe Geschwister, was in unserer Bibel alles steht. Und wir sind so fromm und so bibelbewandert, ne, dass wir das meiste gar nicht kennen und wissen. Und dann sind wir noch Athener, die nichts anderes wünschen, als immer etwas Neues zu hören und zu sehen. Ja. Und da sind wer unter uns ein Athener ist, der kommt heute Abend zu kurz. Und doch ist für uns jedes Wort noch einmal gelesen, noch einmal neu gefüllt, noch einmal herrlicher. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus und heilte alle. Ja, und bei uns sind so viele krank und schwach. Wo fehlt es? Fehlt es nirgends. Es kann ein Grund sein, wer sich beim Abendmahl unwürdig benimmt. Nicht wer unwürdig ist, also im Zustand der Unwürdigkeit ist, da könnten wir alle zu Hause bleiben. Ne? Wer sich unanständig benimmt, wie die Korinther. Die reichen Korinther kamen und haben, weiß was für Fresswaren mitgenommen und Wein, und haben gefressen und gesoffen, so steht da geschrieben. Und Paulus in Langmut kann ich euch etwa loben, in diesem lobe ich nicht. Und sagt dann bitte, wer unwürdiglich Art und Weise des sich Benehmens isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst Gericht. Deshalb sind viele krank und schwach unter euch, das ist natürlich eine weitere Folge da. Ja. Hier haben wir Evangelium des Reiches vor uns. Jesus in Niedrigkeit erklärt deutlich: Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Und hat sich unter ihr Gesetz gestellt. Und deshalb konnte Jesus nicht nur, sondern musste er Worte aussprechen, die nicht nach seinem Herzen waren. Weil er sich unter Gesetz gestellt hat. Da konnte er nicht machen, was sein Herz tun gern täte, und nicht aussprechen, was in seinem Herzen ruht, sondern da wird sein Zähne knirschen und Fluch und Verdammnis und ewiges Feuer und so weiter und so weiter. Nimmt den Strick und treibt die Händler heraus und so weiter. Nur bei den Tauben sagt er, trage die sorgfältig hinaus. Ja. Wir aber dürfen in sein Herz hineinschauen heute Abend. Auch als er sich unter Gesetz gestellt hat. Und wir dürfen erleben, dass die Probleme Judas Ischariot wieder im milden, guten alten Wein aufs Anbetungswürdigste beantwortet sind, gelöst sind. Zurück zu Johannes 13. Vers 18 Mitte spricht Jesus, auf dass die Schrift erfüllt würde: Der mit mir das Brot isst, also Tischgemeinschaft, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich erhoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glauben könnet, dass ich es bin, der die Wahrheit sagt. In Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, dieses große Wort, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich erhoben. Als Jesus dies gesagt hatte, ward er im Geiste erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, zweifelnd, von wem er rede. Wir machen den Sprung zu Vers 25. Jener aber, sich Johannes, an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Welcher ist es? Jesus antwortete: Jener ist es, welchen ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe ins Öl, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. So, jetzt ist da klar. Es können alle, die anderen 11, ruhig schlafen, also ich bin es nicht. Alles andere. Das Erstaunliche ist jetzt was? Wollen wir weiterlesen. Und nach dem Bissen fuhr alsbald der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm: Was du tust, tue schnell. Keiner aber von den zu Tische liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage, kaufe, was nötig ist für das Fest, was wir da bedürfen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Es war aber Nacht. Auf dem ersten Blatt der Bibel steht, und Gott nannte die Finsternis Nacht. Es war aber Nacht. Dicke Finsternis. Wie ist da die Situation? Hat Jesus ein klares Zeugnis gegeben, wer es sei? Ja. Konnten ja zusehen. Geschah genauso, was er gesagt hatte. Aber für alle 11 war nun eines schon längst so klar. Nämlich, schwer auszusprechen, unter Frommen wie wir. Weil sie alle erlebt hatten, die paar Jahre, die ihrer Nachfolge Jesu, wie Jesus zu Judas und Judas zu Jesus eine wunderbarste Herzenshaltung zueinander hatten. Ja, so etwas? Ja, so etwas. Deshalb konnte geschehen, der Jesus sagen, was er wollte und tun, was er wollte, auf keinen Fall der Judas. Also der kommt, stimmt's. Jesus konnte sagen, was er wollte und tun, was er wollte, um den Verräter zu bezeichnen. Ne? Nützte bei den 11 alles nichts. Ne? Auch der Judas kommt absolut nicht in Frage. Ne? Also ist es ein Vertrauensverhältnis, wenn ein Meister einem Lehrling, einem Schüler seine Kasse anvertraut. Besonders wenn der Meister dann noch weiß, dass der silberliebend ist, der Lehrling. Dass er geldliebend ist. Natürlich nicht wie wir. Liebe Geschwister, das war bei Judas die Schwäche, er war silberliebend. Darf ich das auf einmal auf höherer Ebene lesen? Was heißt silberliebend? Die Erlösung lieben. Werden die Ersten zuerst erlöst oder die Letzten? Hat Jesus einmal zu den 12 gesagt, ihr, meine 12, werdet mit mir in meinem Reich auf 12 Thronen sitzen. War der Judas da auch dabei? Der war da unten der Letzte und dort wird der von den Zwölfen der Erste sein. Das sagt jetzt aber Bruder Muhl, ne? Weil die Schrift sagt, Letzte werden Erste sein, kann nichts dafür. Ne? Judas heißt ein Lobpreis. Ein Lobpreis. Und wenn der Stammvater der Juden, wie hieß denn der? Juda im Hebräischen. Wenn der aber im Neuen Testament die Sprache auf ihn kommt, im Neuen Testament vom Stammvater Juda etwas geschrieben wird, dann heißt der im Neuen Testament genau Judas, wie dieser Judas im Neuen Testament. Hat jener Juda einmal zu seinen Brüdern gesagt, jetzt kommen gerade die Händler daher, anstatt dass wir den Josef da irgendwie umbringen, können wir noch machen ein Geschäft mit ihm. Was kann der Judas im Neuen Testament dafür, dass das sein Urgroßvater war? Schade, dass die Brüder, dass der Juda, der Stammvater, nicht gerade 30 Silberlinge bekam für den Josef. Sie bekamen nur 20. Bruder Muhl ist kein Kaufmann, sondern nur ein Künstler als Architekt. Aber da ist mir etwas Kaufmännisches in den Sinn gekommen, sehr einfach. Die haben ihn ja in Ägypten verkauft und haben natürlich prompt 50% draufgeschlagen. Nicht? 20 plus 50%, dann haben wir die 30 Silberlinge. Nicht? Stimmt die Schrift? Also bitte schön. Kann ich auch nichts dafür. Ischariot. Ein hebräisches Wortgefüge. Ich, ka, ich, Iskariot, Ariot. Das heißt auf Deutsch, ich heißt ein Mann. K, der Buchstabe K heißt wie. Also, ich, K heißt ein Mann, wie, und Ariot, wer weiß, was das heißt? Ein Mann wie die Löwinnen. Weibliche Löwen. Ein Mann wie die Löwinnen. Warum betonen wir das? Warum beachten wir das? Weil ersichtlich ist, dass dieser arme Judas das nun von Gott auserwählte Opfer ist. Um das zu erleben und zu tun und zu erleben und darzustellen, was alle Juden machen. Ariot, Juda ist ein Löwe, Juda ist eine Löwin, Juda ist ein junger Löwe. Also im Stamm Juda ist eine ganze Löwenfamilie. Also auch alle Löwinnen. Ein Mann wie die Löwinnen, jetzt wissen wir Bescheid, wie alle, wie die Gesamtheit der Juden. Waren alle Juden beteiligt? Kreuzige ihn. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Besser, dass ein Mensch umkomme, als dass das ganze Volk umkomme und so weiter. Aha. Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich erhoben. Psalm 41. Psalm 41, Vers 9. Hören wir gut. Elberfelder, Vers 9. Selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse wieder mich erhoben. Aha. Aber jetzt bitte. 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 Jetzt auf das Wort achten. Die eigene Frömmigkeit und frommen Vorstellungen begraben lassen mit Christus. Wer war Judas in den Augen Jesu, nach dem Herzen Jesu? Noch einmal. Selbst der Mann meines Friedens. Wenn wir gefragt würden, wie heißt der Mann unseres Friedens? Dann würden wir alle sagen, der heißt Jesus Christus. Und wenn wir den Herrn Jesus fragen, wie heißt der Mann deines Friedens? Antwort Judas Ischariot. Das heißt praktisch, solange dieser Mann dem Gericht verfallen ist, wie geschrieben steht, solange kann Jesus Christus nicht Frieden, letzten Frieden haben. Wem es zu viel ist, darf in Frieden den Saal verlassen. Bruder Mohl, zwei oder drei Zeugen brauchen wir. Psalm 55. Die Verse 12 und 13. Denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser ist es, der wieder mich groß getan hat, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Was heißt das in der positiven Aussage? Aber weil es mein Freund und mein Vertrauter ist, der Mann meines Friedens, ist es für mich unerträglich, würde ich es ertragen, wenn es mein Hasser wäre oder mein Feind oder alle, die mich glatt verdammen, verurteilen, hassen, dann würde ich es ertragen. Aber da es der Mann meines Friedens ist, ist es für mich nicht tragbar. Und da es der Mann meines Friedens ist, kann ich mich nicht mehr verbergen. Nicht mehr mitten durch sie hinausgehen, wenn sie mich steinigen wollen. Oder mich vom Berg herunterstürzen wollen. Hat Judas immer wieder erlebt, sie wollten ihn weiß wie viel mal steinigen oder vom Berg herunterstürzen oder weiß was gegen ihn alles ausführen. Und er geht still mitten durch sie hindurch und keiner wagt ihn auch nur anzutasten. Hat Judas das auch miterlebt? Der Judas hat damit gerechnet, wenn ich dann die 30 Silberlinge habe, die sollen dann sehen, wie sie meinen Herrn ergreifen. Aber da hat er eben das Herz und die Liebe zu ihm, zu Judas, nicht gekannt. Das nehmen wir dem Judas auch nicht übel. Vers 13, sondern du, ein Mensch meinesgleichen, auch ein Jude, mein Freund und mein Vertrauter, die wir trauten Umgang miteinander pflogen, ins Haus Gottes wandelten mit der Menge. Was sollen wir hierzu sagen? Lieber nichts. Der Franzose übersetzt hier, wo wir lesen, die wir trauten Umgang miteinander pflogen. Wer? Jesus und Judas. Judas und Jesus. Der Franzose in der französischen Übersetzung nous, wir dans une douce intimité, nous deux. Das ist noch wunderbar. Im Hebräischen ist noch wunderbar. Verstehen jetzt die Jünger? Einer unter euch wird verraten und dann der mich das macht und so weiter. Und Jesus macht das so. Und also Jude, bitte. Worin bestand denn der Moment der Überlieferung des Verrates? Judas kommt zu den Zwölfen, hinter ihm da die Leute mit Spieß und Schwert und so weiter, kommt auf Jesus zu, umarmt ihn und küsst ihn sehr, überschüttet ihn mit Küssen. Was sagt Jesus? Freund. Bitte. Wenn Jesus Freund sagt, kommt das von Herzen. Stimmt's mit der Schrift überein? Freund, wozu bist du hergekommen? Überschüttet ihn mit vielen Küssen. Griechisch. Ja, warum? Ich stelle die dumme Frage, wenn einer einen Verrat vollziehen will und für den Verrat ein Zeichen geben will, wählt er dann ein Zeichen, das alle, die ihn kennen, ein auffälliges Zeichen ist, ja sowas, nicht? Versteht ihr, um was es geht? Judas hat das Zeichen des Kusses, des Küssens gewählt, weil das ein ganz tägliches, normales Geschehen war unter den Jüngern. Ja, es gucken mich gewisse Fromme an. Ja, ich euch auch. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir trauten Umgang miteinander pflogen, ins Haus Gottes wandelten mit der Menge, und so weiter. Das war der zweite Zeuge. Kommt ein furchtbarer dritter Zeuge. Der ganze Psalm 109. Halt. Bevor wir den aufschlagen, Apostelgeschichte aufschlagen, erste zwei Kapitel. Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1 noch, Vers 15. Also kurz vor dem Ausgießen des Heiligen Geistes. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach: Es war aber eine Menge von etwa 120 beisammen. Brüder, spricht Petrus, es musste die Schrift erfüllt werden. Erstens, es musste die Schrift erfüllt werden. Zweitens, es musste die Schrift erfüllt werden. Zweite, welche der Heilige Geist, das ist ja unser Thema, durch den Mund Davids, und wer war David? Der Mann nach dem Herzen Gottes. Vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesum griffen, nicht ein Verräter wurde, sondern was steht da? Ist ein Wegweiser etwas Positives? Es musste die Schrift erfüllt werden. Welche der Heilige Geist durch den Mund Davids zuvor gesagt hatte, dass Judas denen, die ihn griffen, zum Wegweiser geworden ist. Denn er war unter uns gezählt. Aha, Bestätigung wieder. Ne? Einer der Zwölf. Und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Welches Dienstes? Nicht des Verrates, nein, sondern des Apostelamtes. Dieser nun hat zwar, jetzt kommt eine eigenartige Aussage des Petrus, dieser hat nun zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit, also 30 Silberlinge, einen Acker erworben und ist kopfübergestürzt, mitten entzwei geborsten, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und so weiter. Kurze Pause. Ein Schauspiel, mehr für Engel als für Menschen, auf alle Fälle für uns ergreifendster Art. Nämlich, da hängt ein Mann, ein Jude namens Jesus Christus, an einem Holz, dem Fluchholz, hebräisch und griechisch ist nämlich Baum und Holz das gleiche Wort. Holz und Baum, das gleiche Wort. Da hängt einer am Fluchholz namens Jesus Christus, der die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen hat, und hat alle Flüche des Gesetzes, die alle Welt hätte treffen müssen, allein getragen. Und hat für alle anderen alle Forderungen des Gesetzes bezahlt. dieser Mann hängt am Holz. Gleichzeitig hängt ein anderer Jude am Holz, an einem Baum. Der, als er sah, was mit Jesus geschah, da reute es ihn, nimmt die Silberlinge, bringt sie zurück zu den hohen Priestern und sagt, was geht das uns an, sagen sie ihm, sieh du zu, was macht er? Er nimmt die 30 Silberlinge und wirft die über ihre Köpfe in den Tempel zurück, woher die 30 Silberlinge genommen haben. Und mit den 30 Silberlingen haben sie dann den Acker des Töpfers gekauft zum Begräbnis der Fremdlinge. Jetzt Petrus legt die Schuld für den Kauf dieses Ackers auf Judas. Der hat mit dem Preis der Ungerechtigkeit hat der Judas einen Acker erworben. Ich darf hier ganz schnell etwas sagen. Jesus sagt in einem Gleichnis, wo er von einem Acker spricht, wo Weizen gesät wurde und Unkraut dann von einem feindlichen Menschen, dem Satan, legt er aus, der Acker aber bedeutet den Kosmos, die ganze Welt, die ganze Schöpfung. Jetzt haben sie und Judas sagt, ich habe unschuldig Blut überliefert. Wer hat als erster Mensch dieses Wort aussprechen dürfen? Dass das Blut Jesu, das Blut eines Unschuldigen war. Judas hat die Wer ist denn der Töpfer? An jener Jesaja-Stelle. Geh hinab, Menschen, und ins Haus des Töpfers. Der Töpfer ist nämlich der Schöpfer. Und der Acker ist die ganze Welt. Also um den Preis des Blutes wurde die ganze Welt, der Acker des Schöpfers, die ganze Welt zurückgekauft in den echten Besitz Gottes. Also was sowieso alles Gott gehörte, er geschaffen hat und einem Verwalter übergeben hat, zahlt ja noch den Preis, dass er es auch wirklich noch rechtsgültig gekauft habe. Alles. Sind das Menschenworte? Menschliche Knobeleiungen von weiß was für ein zweiter Jude an einem Baum, hat sich aufgehängt, es reute ihn und er ging hin und sprach, ich habe unschuldig Blut überliefert und gab die Silberlinge zurück, warf sie zurück. Was steht geschrieben? Was gilt hier? Wer seine Sünde lässt und bekennt, hat Judas das gemacht und sogar noch gereut. Ist Gott gerecht, dass er ihm die Sünde vergibt, die Schuld vergibt? Nur gegen den Judas natürlich nicht. Ne? Hoho, hoho, langsam. Und hat sie nicht fest genug angebunden und stürzt darunter. Mitten ein Zweig geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Furchtbare Situation. Psalm 22 bitte. 4. Wie Wasser bin ich hingeschüttet? Das ist ja Psalm 22. Was habe ich gesagt? Vers 14. Vers 14, Psalm 22. Beginnt ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Im Hebräischen steht, warum hast du mich verlassen? Und im Neuen Testament steht, wozu hast du mich verlassen? Was gilt jetzt? Ja, beides natürlich. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Paulus schreibt, wir sind sein Gebein und sein Fleisch. Gibt es auch Brüder, die zertrennt sind voneinander? Hier steht alle. Alle. Jeder von uns hat was gegen den anderen. Ne? Jeder Einzelne hat gegen alle anderen etwas. Also, ich bin nicht weit daneben. Nicht weit daneben. Da steht es nämlich. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz. Es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Ist da mit den Eingeweiden Jesu auch etwas passiert? Gerade Golgatha. Während sein Freund da runterfällt und bei ihm alle Eingeweide austreten, ausgeschüttet sind. Was ist denn das Herz eines Menschen? Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, steht geschrieben. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Alle meine Quellen sind in dir. Herz ist das Quellgebiet aller Dinge. Lebenszentrale. Und im Herzen Gottes des Vaters und des Herrn Jesus im Heiligen Geiste wohnen Glaube, Hoffnung und Liebe. Im Geiste erschüttert. Wo ist denn der Geist zu Hause? Wohin ist denn der Heilige Geist ausgegossen worden von? In unser Herz? Mein Herz ist zerflossen wie Wachs hinab inmitten der meiner Eingeweide. Und Eingeweide ist bei allen Menschen so eine Sache, ja, Bruder Meyer hat mal gesagt, um da die richtige kleine Illustration zu geben, ich könnte mir denken, dass die Nieren mal zueinander miteinander sprechen über den Darm da mit, so, hier, zwischen ihnen. Ne? Warum müssen jetzt so stinkende Kerle zwischen uns sein da? Ne? Das hat der Heilige Geist auch schon vor Grundlegung der Welt gewusst. Und was macht er? Er nimmt dieses verachtete Ding der Eingeweide, griechisch die Eingeweide, das Splanchna, Splankton, die Eingeweide. Nimmt der Heilige Geist und setzt die Eingeweide als Modell, das ist wieder zu wenig, ehrerbietig verglichen und setzt die Eingeweide zu hohen Ehren, indem im Neuen Testament etwa 20, 30 Mal gelesen wird von den Splanknoi, den Eingeweihten, Eingeweide der Barmherzigkeit. Ist die Barmherzigkeit ein wunderbarer Begriff für unseren Gott? Barmherzigkeit ist der Ausfluss der Liebe Gottes, wie sich die Liebe Gottes auswirkt. Und dazu sind die verachteten Eingeweide, haben die Ehre. Aber unsere frommen Übersetzer haben immer innerliche Gefühle oder Herz hingesetzt, wo Eingeweide steht. Eingeweide kann man doch nicht 20 Mal ersetzen, wenn es um die Barmherzigkeit Gottes geht und die Liebe Gottes geht. Nein. Nur bei Judas wird Eingeweide übersetzt. Die Heuchler seid ihr. Hab's ständig mal gesagt. Ja, weil ich auch einer bin, nicht wahr? Jetzt kommt das Tragische, der dritte Zeuge. Psalm 109. Und da wird deutlich, und das wollen wir gleich machen am Anfang, dass Judas Ischariot die göttliche Modelldarstellung ist für die gesamte Judenschaft. Na bitte, wie stehen denn wir zu den Juden? Die haben wir herzlich lieb. Nicht nur, weil der Herr Jesus einer geworden ist, sondern weil wir die Verheißungen und die Treue Gottes und die Ehre und so weiter, dass Juda von Gott gesetzt ist zum Herrscher in Israel, in Jerusalem, das Königtum bekommen hat. Aber jetzt Psalm 109. Ja. Beginnt dem Vorsänger von David. Aha. Durch den Mund Davids. Ein Psalm. Gott meines Lobes, schweige nicht, denn der Mund des Gesetzlosen, der Mund des Truges haben sich wider mich geöffnet. Wer spricht hier? David, Psalm, aber von wem? Von Christus. Vers 3. Und mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben und haben wider mich gestritten. Ohne Ursache. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Ich aber bin stets Gebet. Und sie haben mir Böses für Gutes erwiesen. Und Hass für meine Liebe. Hier ist doch immer wieder die Mehrzahl, die Rede in der Mehrzahl. Sie, wer sind die Sie? Ah ja, die Juden. Und jetzt im nächsten Vers. Vers 6. Bestelle einen Gesetzlosen über ihn. Ist das auch noch Mehrzahl? Und dieser eine hier heißt Judas. Und die sie vorher sind, die ganze Judenschaft. Weiter. Bestelle einen Gesetzlosen über ihn und ein Widersacher stehe zu seiner Rechten. Mal Anmerkung, Widersacher, Satan. Und Satan stehe zu seiner Rechten, das heißt, der Satan fuhr in ihn, nicht? Und da konnte der Judas nicht mehr machen, was er wollte, nicht? So. Da steht im Griechischen Satan, nach der Übersetzer, Widersacher geschrieben. Und jetzt geht's los. Wenn er, gerichtet wird, gehe er schuldig aus und sein Gebet werde zur Sünde. Ist das ein Fluch? Seine Tage seien wenige und jetzt sein Amt empfange ein anderer. Wer hat dieses Wort zitiert? Petrus. Wie durch den Mund David geschrieben, sein Amt empfange ein anderer. Also geht es hier um Judas. Bitte. Das ist nicht konstruiert von mir, sondern ganz klar Wort Gottes. Ausspruch Gottes. Seine Söhne seien Waisen und sein Weib eine Witwe. Und mögen seine Söhne umherschweifen und betteln und fern von ihren verwüsteten Wohnungen nach Brot suchen. Der Wucherer umgarne alles, was er hat, und Fremde mögen rauben seine Arbeit. Er habe niemand, der ihm Güte erwarte, bewahre, und es sei niemand, der seinen Weisen gnädig sei. Da stehen solche Dinge in unserer Bibel. Ja, solche Dinge stehen in unserer Bibel. Aber bitte jetzt. Jetzt können wir, trotzdem allem, was da noch weiter geschrieben steht, getröstet sein, wenn wir in diesem Psalm noch genau hinsehen. Vers 13, seine Nachkommen mögen ausgerottet werden, im folgenden Geschlecht erlösche ihr Name. Gedacht werde vor Jehova der Ungerechtigkeit seiner Väter und nicht werde ausgelöscht die Sünde seiner Mutter. Was kann die Mutter noch dafür? Aber steht so geschrieben. Ich darf schnell dazu ein Wort sagen zu unserer Erleichterung. Das sind alles Sätze von den heiligen Engeln formuliert, die das Gesetz angeordnet haben, ohne Barmherzigkeit. Aus lauter Eifer für ihren Herrn und Gott muss ein solcher Mensch wie Judas ewig verdammt und seine Witwe und seine Waisen und sein Gebet werde zur Sünde und. Der arme Judas wird von denen zusammengetrampelt, wie ein Elefant oder ein Mammut und Wurm zusammentrampelt. Sind wir in der Sonntagsschule? Oder befassen wir uns mit Altweiberfabeln? Und er zog den Fluch an wie sein Kleid, so dringe er wie Wasser in sein Inneres und wie Öl in seine Gebeine. Er sei ihm wie ein Gewand und so weiter. Vers 20. Das sei der Lohn meiner Widersacher von Seiten Jehovas, und der, die Böses reden wider meine Seele. Das ist nun in ihren Mund gelegt. Vers 22. Denn ich, Jesus Christus, bin elend und arm und mein Herz ist verwundet in meinem Innern. Wir haben gelernt, warum. Wie ein Schatten, wenn er sich streckt, gehe ich dahin, werde hinweggescheucht wie die Heuschrecke. Meine Knie wanken vom Fasten und mein Fleisch ist abgemagert. An wen werden wir erinnert? Hat die gleichen Worte wie bei Hiob. Hiob. Und ich bin ihnen zum Hohn geworden, als sind wir die Mehrzahl. Wenn sie mich sehen, schütteln sie ihren Kopf. Wie geschrieben steht im Neuen Testament. Hilf mir, Jehova, mein Gott. Rette mich nach deiner Güte. Und jetzt kommen die beiden Verse. Damit sie wissen, dass dies deine Hand ist, dass du, Jehova, es getan hast. Ja, wie hat der Herr das getan? Genauso wie er das Gesetz erlassen hat, indem er die Anträge der Engel genehmigte und hier der ihren Eifer und mit ihren Flüchen hat aufnehmen lassen in sein Wort. Und jetzt Vers 28. Spricht der Sohn zum Vater: Lass sie fluchen, du aber segne. Aha. Ist das eine Lösung? Aha. Lass sie fluchen, aus Eifer für mich. Ich gebe ihnen, Paulus, Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis, und bringen den auserwählten Messias um. Mögen sie fluchen, du aber segne. Stehen Sie auf, um sich etwa noch zu rühmen, füge ich hinzu. So lass sie beschämt werden, ja, gründlich, und deinen Knecht sich freuen, Jesus. Lass meine Widersacher bekleidet werden mit Schande und in ihre Schmach sich hüllen, wie in ein Gewand. Aha. Was sie dem Judas gewünscht haben, sagt, ja, womit du den anderen beschuldigst, klagst du dich selber an. Ich werde Jehova sehr preisen mit meinem Munde, und inmitten vieler werde ich ihn loben. Denn er stand zur Rechten des Armen, um ihn zu retten von denen, die seine Seele richteten. Alle, die die Seele des Judas geplagt haben und verflucht haben. Psalm 109, dritter, furchtbarer Zeuge. Wunderbar, umso wunderbarer. Wir schließen diese gewaltigen, erschütternden Dinge mit dem Geschehen in Ägypten, als die 10 Brüder mit dem Benjamin zu dem hohen Herrn in Ägypten gekommen waren, als der Sack des Benjamin der einzige war, in dem der silberne Kelch des Josef gefunden wurde, aus dem er Josef zu weissagen pflegte. Kennen wir einen Kelch der Segnung, den wir segnen? In welchem Sack? Benjamin, wie heißt der aus dem Stamm Benjamin? Der heißt Saul von Tarsus. Jetzt kommen die zurück zu Josef. Und Josef erklärt, sie bieten sich an, alle da zu bleiben, nur den Benjamin müssen sie unbedingt den Vater zurückbringen können. Aber Josef sagt, bitte, ich kann nur den strafen nach meiner Gerechtigkeit, der schuldig erfunden worden ist. Und jetzt. Jetzt tut einer der 10 Brüder den Mund auf. Juda. Wenn ich diese Worte des Juda jeweils lese, da schäme ich mich auch nicht zu sagen, da kann ich die Tränen nicht verlieren. So ergreifend, wenn wir diesen Jüngsten nicht nach Hause bringen, dann müssten wir zusehen, wie das graue Haupt unseres Vaters mit unendlichem Schmerz in den Scheol hinabfahren müsste. Und so weiter. Dann heißt es aber auch, da konnte Josef sich nicht mehr halten. Geht zurück in die innerste Kammer, weint sich aus, wäscht sich und kommt heraus. Ich bin Josef, euer Bruder. Fürchtet euch nicht. Nicht ihr habt mich nach Ägypten gebracht, zu solchen Ehren gebracht, sondern Gott. Indem er, als er eure bösen Herzens überlegen gegen mich, mich zu verkaufen, noch ein Geschäft mit mir zu machen, erkannte, hat Gott euch eure bösen Entwürfe eurer Herzen zur Durchführung genehmigt, indem er gedachte, es gut zu machen. Alles, was Gott genehmigt an bösen Anträgen und Gedanken seiner Geschöpfe zur Durchführung, genehmigt er nur dann, wenn er weiß, ich kann aufgrund von Golgatha nicht nur den Schaden wieder gut machen, sondern wenn ich das und jenes noch genehmige, den Brüdern das genehmige, dem Juda das genehmige, dem Judas das genehmige, kann ich die Qualität meiner Barmherzigkeit und meines innersten, verborgensten Wesens umso wunderbarerweise offenbaren. Amen.
Schlagen wir auf das Lied 342 und singen die letzten 3 Strophen.
Das Gleiche, ja.
Gib uns der Apostel hohen, ungebeugten Zeugenmut, aller Welt trotz Spott und Drohen zu verkünden Christi Blut. Wie gesagt, am Morgen haben wir uns ausgesprochen und sind zum Schluss gekommen, dass unsere beiden Konferenzen, Ostern und Pfingsten, auch nächstes Jahr ausgeschrieben werden in unserem Kalender der AC und in der Karte, die in der Schweiz Gültigkeit hat. Und zwar wird dann unser Arthur Muhl nicht mehr erscheinen, sondern andere Brüder werden genannt, an Ostern Bruder Schumacher, Erich Muhl und der dritte, weiß ich nicht mehr, ist noch irgendeiner genannt worden. Korwinkel käme dann an Pfingsten in den Kalender. Ja. Ich würde euch aber jetzt anraten, euch bereits im Herbst, wenn ihr im Sinn habt zu kommen, an die eine oder andere Konferenz anzumelden, damit der Hausvater weiß, das Haus ist voll. Und nicht dann viele andere Gäste ihr Zimmer bekommen. Das ist etwas egoistisch. Aber wir möchten ja auch wieder unsere Konferenz haben und dieser kleine Saal da, wenn möglich, füllen und nicht Absagen verschicken müssten. Es ist kein Platz mehr da. Arthur Muhl sollte also nicht mehr als Lockvogel erscheinen. Einfach das. Dann wird unser Bruder Arthur Muhl morgen Nachmittag bereits heimreisen und Erich Muhl wird den Abend bestreiten. Und weil Arthur Muhl nicht mehr da ist am Abend, möchte ich bitten, eure Dankgaben, wie es üblich ist, bereits bis morgen Mittag in die beiden Kasten zu legen. An der Tür. Damit ich auch abrechnen kann mit dem Hause. Und ihm dann auch, was ihm gehört, mitgeben kann. Das ist im Moment, glaube ich, alles, was ich hier zu sagen habe. Und ich wünsche eine gute Ruhe und eine gute Heimkehr für die Gäste, die von auswärts gekommen sind. Gute Nacht miteinander.